Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Als ich gestern mit dem Physiker Gidon Eschel telefonierte, ging es bei ihm an der US-Ostküste gerade auf die Mittagszeit zu. Und ich fragte deshalb, was bei ihm denn gleich auf den Tisch käme.
Das habe ich gerade zubereitet. Eine Schüssel Kichererbsen mit roten Zwiebeln, Petersilie und Sesampaste obendrauf. Und damit bin ich vollauf zufrieden. Besser geht's nicht.
Ein veganes Mittagessen. Was das mit der heutigen Sendung zu tun hat, das klären wir gleich. Außerdem möchten wir wissen, ob unser Schutzschild gegen den Sonnenwind, das Magnetfeld der Erde nämlich, bald zusammenbrechen könnte. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Der Weltklimarat IPCC hat heute einen neuen Sonderbericht präsentiert. Darin geht es um die Wechselwirkung zwischen dem Klimawandel und der Art und Weise, wie wir mit unserem Land und unseren Böden umgehen. Die wichtigste Botschaft: Eine ungebremste Erderwärmung könnte die Versorgung mit Lebensmitteln ernsthaft gefährden. Und der IPCC fordert ein radikales Umsteuern in Sachen Landnutzung. Volker Mrasek hat den Bericht für uns gelesen.
Die Landoberflächen der Erde sind ein wichtiger Puffer der globalen Erwärmung. Rund 30% unserer Kohlendioxidemissionen werden nach wie vor von der Pflanzendecke aufgenommen, vor allem von Bäumen der tropischen Regenwälder. Immerhin 11 Milliarden Tonnen jährlich, wie es im neuen Sonderbericht des Weltklimarates IPCC heißt. Doch die Frage ist, wie lange noch? Denn der terrestrische Kohlenstoffspeicher kriegt die Erwärmung selbst zu spüren. Darauf verwies der chinesische Klimatologe und IPCC-Autor Pan Mao Zhai heute in Genf.
Die Temperatur über den Kontinenten hat fast doppelt so stark zugenommen wie die globale Mitteltemperatur. Hitzewellen, Dürren und Starkniederschläge häufen sich und werden intensiver. Es ist zu erwarten, dass Wassermangel und Waldbrände zunehmen und Permafrostböden stärker auftauen, wenn sich das Klima weiter erwärmt. Die Landoberflächen könnten dadurch in Zukunft weniger Kohlenstoff speichern.
Ganz zu schweigen davon, dass Regenwald noch immer großflächig gerodet wird. In den Trockenzonen der Erde treten Dürren immer großräumiger auf. Die betroffene Landfläche wächst dem IPCC zufolge Jahr für Jahr um mehr als 1%. Ein Problem vor allem in Afrika südlich der Sahara und Teilen Asiens, so die französische Physikerin Valérie Masson-Delmotte.
500 Millionen Menschen leben heute in Gebieten mit zunehmender Bodenausdörrung und Wüstenbildung. Gerade sie leiden immer mehr unter dem Klimawandel.
Are increasingly negatively affected by climate change.
Detailliert gehen die Experten des IPCC auch auf die Art und Weise ein, wie der Mensch heute Land nutzt. Sie forciert nämlich den Klimawandel. Neben CO2 setzen Land- und Forstwirtschaft auch die beiden Treibhausgase Methan und Lachgas frei, bedingt durch intensive Viehhaltung und Stickstoffdüngung. Der peruanische Umweltwissenschaftler Eduardo Calvo Buendia.
Land- und Forstwirtschaft sowie andere Formen der Landnutzung sind für 23% unserer Treibhausgasemissionen verantwortlich. Wenn wir uns den gesamten Ernährungssektor anschauen, vom Anbau auf dem Acker über die Verarbeitung der Lebensmittel bis zum Transport in den Supermarkt und zum Verbraucher, dann steigt der Anteil sogar fast auf ein Drittel.
Diese Emissionen sind zu einem beträchtlichen Teil vollkommen überflüssig, denn viele Nahrungsmittel werden umsonst produziert. Feldfrüchte verschimmeln noch auf dem Acker oder bei falscher Lagerung. Supermärkte und Verbraucher werfen zuhauf Lebensmittel weg, weil sie abgelaufen sind. Wie groß das Problem ist, skizzierte heute der britische Physiker und Energieforscher Jim Skia.
25-30% of food produced is lost.
25-30% aller produzierten Lebensmittel verderben oder werden weggeschmissen. Wenn man das verhindert, reduzieren sich auch Flächenverbrauch und Treibhausgasemissionen. Eine weitere Option ist es, Ernährungsgewohnheiten zu ändern. Wer viel Getreide, Nüsse und Gemüse isst, hat einen niedrigeren CO2-Fußabdruck als jemand, der sich fleischreich ernährt. Gesünder ist es noch dazu.
Die IPCC-Autoren raten dazu, die Landwirtschaft möglichst schnell nachhaltiger zu gestalten. Die konventionelle Bodenbearbeitung führe zu starken Verlusten von Krume und gespeichertem Kohlenstoff. Dies sei zum Beispiel beim Ökolandbau nicht so und auch nicht bei häufigeren Fruchtfolgen. Eine andere Empfehlung ist, Moorflächen aus der landwirtschaftlichen Nutzung zu nehmen und wiederherzustellen. Denn intakte Torfböden lagerten besonders viel Kohlenstoff ein. Laut dem IPCC hätte eine verantwortungsvollere Landnutzung das Potenzial, beträchtliche Mengen CO2 einzusparen. Der Stopp von Waldrodungen und ein nachhaltigerer Ackerbau könnten die Emissionen auf längere Sicht um 2,5 bis knapp 10 Milliarden Tonnen pro Jahr vermindern. Vorausgesetzt, die Agrarpolitik setzt die Vorschläge der Wissenschaftler auch um.
Soweit Volker Mrázek zu den Inhalten des IPCC-Sonderberichts zur Landnutzung in Zeiten des Klimawandels. Und wir bleiben beim Thema. Wir haben es ja gerade gehört, wie viel Treibhausgase wir freisetzen. Das hat auch damit zu tun, wie wir uns ernähren. Der Physiker Gidon Eschel vom Bard College im US-Bundesstaat New York hat das Ganze mal in einem Gedankenexperiment durchgerechnet. Wenn die Menschen in den USA ihre Diät komplett umstellen würden, kein Fleisch mehr konsumierten, sondern nur noch pflanzliche Alternativen, die aber denselben Nährwert beinhalten, welche Auswirkungen hätte das auf Klima und Umwelt? Das Ergebnis wurde heute veröffentlicht im Fachmagazin Scientific Reports. Der Wasserverbrauch würde wohl steigen, aber ansonsten brächte solch ein Wechsel nur Vorteile für die Umwelt. Ich habe gestern mit dem Experten telefoniert und wollte wissen, was seine Motivation war, solch eine Rechnung überhaupt aufzustellen.
We wrote this paper because we've been publishing papers on the environmental benefits.
Das kam so. Wir veröffentlichen schon seit 15 Jahren Studien darüber, wie eine rein pflanzliche Diät der Umwelt zugutekommt. Ich und meine Kollegen sind der festen Überzeugung, dass diese Frage im Grunde genommen beantwortet ist. Wir können quantitativ ziemlich genau den Nutzen solch einer Ernährungsweise für die Umwelt abschätzen. Aber es gibt auch Kritik an unserer Arbeit, nach dem Motto, was bringt uns eine intakte Umwelt, wenn wir uns dadurch Gesundheitsprobleme einhandeln, weil die pflanzliche Nahrung nicht unseren Bedarf an Eiweiß, Mineralstoffen oder Vitaminen deckt. Wir wollten zeigen, dass sich beides unter einen Hut bringen lässt. Also haben wir 40 Nährstoffe identifiziert, auf die wir angewiesen sind, und haben eine pflanzliche Diät entwickelt, die diesen kompletten Bedarf abdeckt.
So you did this calculation. Und welche Pflanzen haben Sie einbezogen in Ihre Berechnungen, um den gesamten menschlichen Bedarf an Nährstoffen zu decken?
Did you include into your calculation?
Yeah, I mean, all the usual things.
Naja, alles, was man in der Gemüseecke des Supermarkts so findet und auf dem Regal mit den Hülsenfrüchten und Getreideprodukten. Alle diese Grundbausteine der Ernährung haben wir einbezogen und gegeneinander abgewogen, hinsichtlich der Umweltbelastung beim Anbau und hinsichtlich des Nährwerts.
So, you already mentioned, die Erzeugung von Fleisch, besonders von Rindfleisch, ist verbunden mit Belastungen für die Umwelt, schreiben Sie. Woran denken Sie denn dabei im Besonderen?
Bei der Herstellung von Lebensmitteln, egal ob pflanzlich oder tierisch, entstehen immer Schäden an der Umwelt, zum Beispiel der Ausstoß von Treibhausgasen. Aber viel wichtiger, denke ich, ist der Landverbrauch. Wenn man sich die Erde vom Weltall aus anschaut, dann kann man nur eine einzige menschliche Aktivität erkennen, die Landwirtschaft. Jeden Quadratmeter des fruchtbaren Landes nutzen wir, um uns zu ernähren. Und das muss nicht sein, denn man könnte das auf gut die Hälfte reduzieren. Wie? Indem wir Pflanzen essen anstelle von Fleisch. Ein anderer Faktor, den wir berücksichtigen, ist reaktiver Stickstoff, Kunstdünger. Natürlich stellt der einen Segen für die Menschheit dar. Wir können unsere Erträge steigern und viele Menschen ernähren. Aber wir benutzen dieses wunderbare Werkzeug ausgesprochen rücksichtslos. Wenn wir zu viel Dünger auf dem Acker ausbringen, wird er ausgewaschen und belastet die Gewässer. Er gelangt in die Meere und richtet dort verheerende Schäden an. Algenblüten, die den Sauerstoff aufzehren und die Fische sterben lassen. Die Quelle für den Stickstoffdünger ist eben die Landwirtschaft.
this change.
Glauben Sie denn, dass sich Ihre Kalkulation auch auf andere Länder übertragen lässt? Also Sie haben berechnet, dass ein kompletter Umstieg von Fleisch auf pflanzliche Lebensmittel in den USA 29 Millionen Hektar Ackerland einsparen würde, 3 Milliarden Kilogramm an Stickstoffdünger und 280 Milliarden Kilogramm Kohlendioxid jährlich. Könnte man das umrechnen auf andere Länder, wie zum Beispiel eben Deutschland?
For instance, Germany.
Die Zahlen werden nicht exakt übereinstimmen. Aber wenn wir berechnen, durch eine bestimmte Umstellung der Ernährung würde ein Mensch in den USA x Kilogramm Kohlendioxid einsparen, dann wäre der Wert für Deutschland ungefähr in derselben Größenordnung. Also unsere Ergebnisse gelten für alle entwickelten Länder, zu denen man die USA wohl hinzurechnen sollte und ganz gewiss für Deutschland.
Soweit Professor Gidon Eschel vom Bard College zu den Auswirkungen unserer Ernährungsweise auf Umwelt und Klima. Das Magnetfeld der Erde schützt das Leben auf unserem Planeten vor kosmischer Strahlung und hochenergetischen Teilchen aus dem Weltall. Deshalb beunruhigt es Geophysiker zurzeit, dass sie Anzeichen beobachten, nach denen das Magnetfeld gerade eher instabil ist. Seit Beginn der Messungen hat es abgenommen und der magnetische Nordpol wandert immer schneller. Wie lange kann es überhaupt dauern, bis das Feld ganz zusammenbricht und dann seine Richtung ändert? Ein Blick in die Erdgeschichte könnte hierüber Auskunft geben, wie heute im Fachmagazin Science Advances zu lesen ist. Dagmar Röhrlich mit den Einzelheiten.
Das Erdmagnetfeld ist alles andere als stabil. Allein in den vergangenen 2,6 Millionen Jahren hat es 10-mal seine Ausrichtung geändert. Sprich, aus dem Nordpol wurde der Südpol und umgekehrt. Das bislang letzte Mal passierte das vor rund 770.000 Jahren. Weil der genaue Ablauf der Ereignisse bislang unklar war, haben sich Brad Singer und sein Team alle Informationen vorgenommen, derer sie habhaft werden konnten.
Wir haben für unsere Studie Gesteine von Vulkanen analysiert, die in der Zeitspanne ausgebrochen sind, die für die Polumkehr interessant ist. Die Ergebnisse haben wir mit Daten von Bohrkernen aus Meeressedimenten und antarktischem Inlandeis abgeglichen. Die zeitliche Auflösung war so gut, dass wir erstmals diese drei Archive korrelieren und in den Daten nach Mustern suchen können.
Das wichtigste Ergebnis? Die jüngste Magnetfeldumkehr dauerte sehr lange und ihr Ablauf war komplex, erläutert Brad Singer von der University of Wisconsin-Madison. Verursacht wird das Magnetfeld durch Wirbel im äußeren flüssigen Eisenkern der Erde, dem sogenannten Geodynamo.
Wir sehen, dass der Geodynamo vor 795.000 Jahren zu einer Magnetfeldumkehr ansetzte. Dieser erste Versuch schlug fehl. Das Feld erholte sich wieder, aber erlitt 11.000 Jahre später einen zweiten Schwächeanfall. Danach blieb der Geodynamo instabil, bis sich dann vor 773.000 Jahren das Erdmagnetfeld endgültig umpolte.
Damit ging der eigentlichen Umpolung eine 22.000-jährige Phase der Instabilität voraus und selbst die Endphase brauchte noch mindestens 4.000 Jahre. Das widerspricht den umstrittenen Ergebnissen italienischer Forscher, nach denen eine Umpolung in weniger als 100 Jahren abläuft. Während ihre Analyse lediglich auf Seesedimenten aus dem Apennin beruht, wurde diesmal Material aus allen Teilen der Erde untersucht. Allerdings machen die neuen Ergebnisse aufgrund ihrer Komplexität Prognosen zum künftigen Geschehen eher noch schwieriger.
Das Erdmagnetfeld schwächt sich derzeit ab, keine Frage. Doch wir sind recht weit von einer Umkehr entfernt. Auch wenn wir in die jüngere Vergangenheit schauen und Eisenpartikel in archäologischen Artefakten untersuchen, scheinen wir nicht in sonderlich instabilen Zeiten zu leben. Ich glaube nicht, dass wir in den kommenden Jahrtausenden mit einer Umpolung rechnen müssen. Allerdings wissen wir zu wenig über das Erdmagnetfeld, um die Möglichkeit mit Bestimmtheit ausschließen zu können.
Brad Singer interpretiert Beobachtungen wie die Abschwächung des Magnetfelds oder die schnelle Wanderung des Nordpols als Symptome einer vorübergehenden Schwächephase. Für die Menschheit wäre das gut, denn ohne schützendes Erdmagnetfeld dringen hochenergetische Teilchen aus dem Weltall zur Oberfläche durch. Zwar übersteht das Leben Umpolungen seit Jahrmilliarden ohne erkennbare Folgen, allerdings gab es nie zuvor Milliarden Menschen samt Technik auf der Erde. Ohne schützendes Magnetfeld wären Satelliten, Strom- und Kommunikationsnetze gefährdet und Flugreisende einer sehr viel höheren Strahlung ausgesetzt.
Nord wird Süd, ein Beitrag von Dagmar Röhrlich war das. 500 Millionen Euro. Von diesem Geld soll in Münster eine Batterieforschungsfabrik entstehen. So hat es das Bundesforschungsministerium Ende Juni verkündet. Doch im Süden Deutschlands sorgte die Entscheidung für Unmut, denn auch Ulm hatte sich Chancen ausgerechnet. Wir haben ja hier in Forschung aktuell darüber berichtet. Wie geht es nun weiter im unterlegenen Standort Ulm? Die Forschenden dort möchten sich in Zukunft Batterien widmen, die ganz ohne Lithium auskommen, hat Helmut Nordwig erfahren.
Das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung ZSW in Ulm untersucht, wie Zellen für Lithium-Ionen-Batterien am effektivsten produziert werden können. Gerade stellt ein Ingenieur eine Maschine ein, die das Ausgangsmaterial für eine der beiden Elektroden im richtigen Verhältnis mischt, erklärt Stefan Rössler.
Auf der Kathode haben wir eigentlich das anspruchsvolle Material, das ist Nickel-Mangan-Kobalt. In der nächsten Zellgeneration 811, das heißt 8 Teile Nickel, ein Teil Mangan, ein Teil Kobalt.
Das ist ein geringerer Kobaltanteil als früher, denn das Metall könnte schon bald knapp werden. In Gefäßen, die aussehen wie große Milchkannen, werden die Metallpulver sorgfältig mit ein bisschen Wasser zu einer grauen Paste gemischt. Ein Stockwerk höher, dann ein Raum so groß wie eine Turnhalle. Hier geschieht, was später über die Qualität der Batterie entscheidet. Die Elektroden werden beschichtet. Über einer großen Rolle Alufolie wird eine breite Düse platziert, die dann eine dünne Schicht mit der grauen Paste auf der Folie ablegt.
Da sehen wir einen Kollegen gerade, der die Beschichtungsdüse einstellt. Dabei ist es sehr wichtig, dass auf jeder Fläche gleich viel von dem Aktivmaterial liegt, dass also die Ladung von der Batterie über das ganze Elektrodenband gleichmäßig verteilt ist. Wir tragen das auf, haben also jetzt noch das Wasser in der Paste drin. Und dafür haben wir dann hier diese Trockenstrecke aufgestellt, die ist 15,5 Meter lang, damit da dieses Wasser ausdampfen kann und die Elektrode trocknen kann.
Etwa 30 Meter Elektrodenmaterial pro Minute können die Ulmer Experten herstellen. Für die Forschung reicht das aus. Für Fahrzeuge werden Batteriezellen aber vor allem in China und Korea produziert. Doch den Forschenden in Baden-Württemberg geht es nicht in erster Linie darum, den südasiatischen Herstellern Konkurrenz zu machen. Sie wollen das vorbereiten, was sie die Post-Lithium-Ära nennen, also Batterien entwickeln, die ohne Lithium auskommen und dank einer neuen Architektur auch ganz ohne Kobalt und Nickel. Die ersten Alternativen sollen schon bald soweit sein, berichtet Maximilian Fichtner vom Ulmer Helmholtz-Zentrum.
Natrium-Ionen-Batterien sind sehr gut am Laufen eigentlich schon, die sind schon fast auf dem Markt. Allerdings werden die sich eher für den stationären Bereich eignen, weniger für Fahrzeuge.
Zum Beispiel als Energiespeicher für regenerativen Strom. Natrium wird hier also Lithium ersetzen. Auch an Batterien mit Magnesium arbeiten die Forschenden. Es hat einen großen Vorteil.
Magnesium kommt überall auf der Erde vor. Wir haben es hier auf der Schwäbischen Alb praktisch zur Hälfte im Gestein. Wir bräuchten nur hinterm Haus zu graben, während Lithium nur in ein paar Salzseen in Südamerika vorkommt.
Ganz neue Arten von Batterien für die Zukunft wollen die Wissenschaftler also entwickeln. Und zugleich, sagt Stefan Rössler, die Prozesse besser verstehen, die gerade jetzt wichtig sind für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien.
Das ist auch ein sehr empfindlicher Prozess, da muss man also sehr genau hingucken, dass man den gut automatisieren kann. Und das ist gerade so die Aufgabenstellung von uns.
Auch beim letzten Schritt der Zellfertigung. Dabei werden die Elektrodenfolien zigmal zusammengewickelt in einem Kästchen, das letztlich nur so groß ist wie ein Taschenbuch. Wenn dann noch ein Elektrolyt, also die leitfähige Flüssigkeit, eingefüllt wird und elektrische Kontakte drankommen, ist die Batteriezelle fertig. Ein paar Dutzend davon stecken in jedem Elektroauto.
Zellen ganz ohne Lithium. Helmut Nordwig hat für uns den Ulmer Standort für Batterieforschung besucht. Und damit kommen wir zu unserem täglichen Blick in die Forschung, die Wissenschaftsmeldungen heute mit Magdalena Schmude.
Birkenspannerraupen können mit der Haut sehen. Die Raupen passen die Farbe ihrer Haut der Farbe des Untergrundes an, auf dem sie sitzen. Dieser Tarnmechanismus funktioniert auch dann, wenn sie mit den Augen nicht sehen können, wie Forscherinnen aus Liverpool und Jena herausgefunden haben. Setzten sie Raupen, deren Augen geschwärzt worden waren, auf weiße, grüne, braune oder schwarze Zweige, glichen die Tiere ihre Färbung dem jeweiligen Zweig an. Das berichten die Wissenschaftlerinnen im Fachmagazin Communications Biology. Genanalysen zeigten außerdem, dass die Gene, die bei den Raupen für das Sehen verantwortlich sind, nicht nur im Kopf, im Bereich der Augen, sondern auch in der Haut aller Körpersegmente aktiv sind. Wie genau die Farbwahrnehmung über die Haut funktioniert, ist aber noch unklar.
Forscher finden Wachstumshelfer für Nervenzellen.
Dabei handelt es sich um eine Gruppe von Proteinen, die vor allem in jungen Nervenzellen aktiv ist. Sie sorgen dafür, dass die jungen Neuronen wachsen und lange Ausläufer bilden können, sogenannte Axone, mit denen sie mit anderen Nervenzellen in Verbindung treten. Wie Neurologen aus Bonn jetzt entdeckt haben, könnten die Proteine dabei helfen, auch ältere Nervenzellen zum Wachstum anzuregen, die eigentlich keine neuen Verbindungen mehr ausbilden. Ihre Ergebnisse stellen die Wissenschaftler im Fachmagazin Neuron vor. Die Forscher haben außerdem herausgefunden, dass die Proteine auf das molekulare Stützgerüst der Nervenzellen wirken. Sie bauen Teile davon ab und ermöglichen es der Zelle so, ihre Form zu verändern, zu wachsen und damit auch zu regenerieren.
Bis zu einem Drittel der neuen Asthma-Fälle bei Kindern in Europa könnten vermieden werden.
Das folgern Forscherinnen und Forscher aus einer Studie, für die sie bereits aufgezeichnete Luftreinheitsdaten und die Zahl der Asthma-Fälle in 18 europäischen Ländern verglichen haben, darunter auch Deutschland. Europaweit könnten demnach 33% der Asthma-Neuerkrankungen verhindert werden, wenn die Luftverschmutzung auf den niedrigsten Wert gesenkt werden würde, den die Fachleute in der Literatur gefunden hatten. Die Grenzwerte der Weltgesundheitsorganisation für Feinstaub, Stickoxide und Ruß einzuhalten, würde immerhin jeden 10. neuen Asthmafall verhindern, wie die Wissenschaftler im European Respiratory Journal schreiben. Den größten gesundheitlichen Nutzen hätte dabei die Senkung der Feinstaubemissionen, gefolgt von Stickoxiden.
Schon vor rund 300 Millionen Jahren machten Viren Tiere krank.
Das haben Forscher vom Berliner Museum für Naturkunde entdeckt. An den Knochen eines eidechsenähnlichen Tieres, das in der Permzeit lebte, fanden die Wissenschaftler Spuren einer Knochenkrankheit, die der Paget-Krankheit beim Menschen ähnelt. Dabei gerät der Knochenstoffwechsel aus dem Gleichgewicht, was zu erhöhtem Wachstum und damit zur Verdickung des Knochens führt. Weil die Paget-Krankheit von Viren ausgelöst wird, interpretieren die Forscher die Entdeckung als Hinweis auf die frühe Existenz von Viren. Die Viren selbst konnten sie allerdings nicht nachweisen. Ihren Fund präsentieren sie im Fachmagazin PLOS ONE.
In den letzten 40 Jahren sind 88% der großen Süßwassertiere verschwunden.
Der Schwund ist damit weltweit doppelt so hoch wie bei Wirbeltieren an Land oder im Meer. Das ist das Ergebnis einer Studie von Experten vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, die in der Fachzeitschrift Global Change Biology erschienen ist. Zur sogenannten Süßwasser-Megafauna gehören alle Süßwassertierarten, die 30 Kilogramm oder mehr wiegen, also zum Beispiel Flussdelfinarten, Biber, Krokodile, Riesenschildkröten und Störe.
Sternzeit, 8. August, kosmische Ehe oder optische Affäre? Bei Einbruch der Dunkelheit steht der Schwan hoch am Südhimmel. Er sieht aus wie ein riesiges Kreuz. An seinem unteren Ende leuchtet der Stern Albireo, der Kopf des Schwans. Er gilt als der wohl schönste Doppelstern am Himmel. Schon ein kleines Teleskop zeigt die hellere orange-rote Komponente und den etwas schwächeren bläulichen Begleiter. Bis heute ist nicht restlos geklärt, ob die beiden Albireo-Sterne wirklich physisch zusammengehören oder nur zufällig am Himmel dicht nebeneinander stehen. Kürzlich deuteten die ersten Messungen des europäischen Gaia-Satelliten an, dass die beiden Objekte gut 60 Lichtjahre voneinander entfernt und damit sicher kein physisches Paar sind. Allerdings ist das Orangefarbene so hell, dass es bei den Gaia-Beobachtungen stark überbelichtet war. Das erschwert die Auswertung und senkt die Genauigkeit erheblich. Erschwerend kommt hinzu, dass diese hellere Komponente selbst wieder ein sehr enger Doppelstern ist, was die Analyse kompliziert macht, denn dessen Bahn ist nur sehr ungenau bekannt. Ulrich Bastian vom Astronomischen Recheninstitut Heidelberg bittet nun gut ausgestattete Amateurastronomen, die Bewegung dieses Doppelsterns zu verfolgen. Bemerkenswerterweise haben die Profis Albireo in den letzten Jahrzehnten kaum präzise untersucht. Spätestens in gut 2 Jahren sollte ein weiterer Katalog mit neueren Gaia-Daten für Klarheit sorgen. Der Astrometriesatellit wird zeigen, ob Albireo nur ein optischer Zufall im All ist oder ob die beiden schönen Sterne wirklich zusammengehören.
Eine kosmische Romanze. Forschung aktuell hingegen geht jetzt zu Ende. Im Studio verabschiedet sich Arndt Reuning.
Forschung aktuell. Programmtipp.
Er habe da etwas für meine Allergie, sagt mein Hausarzt. Voodoo, Zauberei. Ich musste lachen und dachte, versuchen kannst du es ja mal.
Die wenigen Studien, die haben stattgefunden bei chronischem Reizdarmsyndrom und bei chronischen Rückenschmerzen mit sehr positiven Effekten.
Auch Medikamente ohne Wirkstoff können helfen. Warum selbst chronisch Kranke von solchen Placebos profitieren?
Ganz ehrlich, ich weiß es nicht, aber ich denke, klinisch gesehen ist erstmal wichtig festzuhalten, es wirkt und wird extrem gut vertragen.
Placebo wirkt. Heilsame Erwartungen in der Medizin. Von Martin Hubert. Wissenschaft im Brennpunkt. Am Sonntag um 16:30 Uhr.